Vielen Dank. Wir wollen uns heute einem speziellen Thema zuwenden. Es geht um eine neue Kleiderordnung. Es wird etwas sein, was uns revolutioniert. Wir wollen uns unterhalten, wie man sich als Christ vernünftig kleidet, was man anziehen sollte und was nicht. Und ich denke, das wird richtig tief gehen. Und ich spüre förmlich, wie bei einigen von euch so ein bisschen das Blut in den Adern, ich hoffe nicht gerinnt und auch nicht gefriert, aber zum Kochen kommt. Keine Angst, wir werden keine neuen Gesetze erstellen, wie man zum Gottesdienst erscheinen darf und wie nicht. Wir werden unser Begrüßungsteam auch nicht darin lehren, wie man als sogenannte Türsteher Leute reinlässt und andere draußen lässt. Es soll vielmehr um die Kleiderordnung des inneren Menschen gehen. Und ich hoffe, dass ich trotzdem eure Aufmerksamkeit hatte, obwohl die äußere Kleiderordnung für einige vielleicht spannender wäre. Wenn ich Bibel lese, finde ich es immer wieder beeindruckend, wie Gott es schafft, mit ganz gewöhnlichen Menschen aus zum Teil sehr kaputten Verhältnissen sein Reich zu bauen. Wir haben es in meiner letzten Predigt vor 2 Wochen gehört, mitten aus einer völlig verkorksten Familie nimmt Gott sich den kleinen 8-jährigen Josia, gibt seinem Leben eine völlig neue Richtung und lässt ihn und durch ihn eine ganze Nation zum Glauben an den lebendigen Gott zurückfinden. Da, wo wir einen Menschen hoffnungslos abstempeln, da ist Gott immer noch in der Lage, einen Neuanfang zu schenken. Und wisst ihr, ich bin davon überzeugt, dass sich hierin die Zeiten nicht geändert haben, dass Gott auch noch heute mit uns, durch uns etwas tun kann und tun möchte. Aber ich bin genauso davon überzeugt, dass wir durch unser Verhalten auf den Heiligen Geist hindern, in unserem Leben Dinge zu verändern, weil wir gerade so sehr mal wieder mit uns selbst beschäftigt sind. Und ich bin genauso überzeugt davon, dass Gott schon oft in und durch uns wichtige Dinge tun wollte, aber nicht konnte, weil wir schlichtweg nicht bereit waren. Nehmen wir mal an, bei einer etwas besser gestellten Familie aus Braunschweig findet eine Hochzeit statt. Und wir sind irgendwie um ein paar Ecken mit denen bekannt und können uns natürlich nicht selber einladen, wären vielleicht gerne dabei, aber da hat ja keiner das Recht zu, sich selber einzuladen. Aber angenommen, wir werden dann tatsächlich zu dieser Familie, zu dieser Hochzeit eingeladen. Dann müssten wir uns entscheiden, was wir mit dieser Einladung machen. Muss ja jeder bei jeder Einladung sich entscheiden. 3 verschiedene Möglichkeiten. Wir nehmen die Einladung an, wir gehen hin, wir besorgen vorher ein Geschenk und freuen uns. Wir können die Einladung aber auch ignorieren und versäumen. Meistens steht bei solchen Einladungen ja ein festes Datum, bis dem man sich zurückgemeldet haben sollte. Oder wir können hingehen und uns dabei so unmöglich anziehen, wie ich heute, dass uns beim Betreten des Raumes nahegelegt wird, doch lieber wieder nach Hause zu gehen, weil wir da einfach nicht so reinfitten, nicht reinpassen, weil wir dem Erscheinungsbild nicht entsprechen und völlig deplatziert sind. Wir sind eingeladen, ein Leben mit Gott zu führen. Und als Christen haben wir diese Einladung auch grundsätzlich angenommen. Manchmal habe ich allerdings die Befürchtung, dass wir in unserem täglichen Leben irgendwie schlecht vorbereitet sind, sprich falsch angezogen sind. Dass wir einfach nicht in das, was er heute mit uns vorhat, hineinpassen. Und dass manches, was er durch uns tun möchte, nicht geschehen kann, weil wir innerlich vielleicht gar nicht dazu bereit sind. Christsein heißt, täglich die Entscheidung zu treffen, ob ich heute bereit sein möchte für Gottes Pläne mit mir oder ob ich heute doch meinen eigenen Strumpf mache. Gott bietet uns jeden Morgen neu an, die nächsten 24 Stunden mit uns zu leben und seine Wege zu führen, durch uns anderen Menschen zu begegnen, mit uns sein Reich zu bauen. Aber es ist täglich neu unsere Entscheidung, ob wir dieses Angebot annehmen oder nicht. In einem Bibelabschnitt im Kolosser 3 drückt Paulus das so aus: Gott bietet uns bestimmte Kleidungsstücke an, eine Kleidung, die uns bereit sein lässt für alle Situationen, die den Tag über auf uns zukommen können. Und er sagt: Hier, komm, nimm, zieh das an. Das ist genau die richtige Kleidung für dich. Die Kleidung, um mit mir große Dinge zu erleben. Und ich möchte uns einen Abschnitt aus dem 3. Kapitel im Kolosserbrief lesen. 8 bis 10 und 12 bis 13. Aber jetzt ist es Zeit, das alles abzulegen. Lasst euch nicht mehr zum Zorn oder zu Wutausbrüchen hinreißen. Schluss mit aller Bosheit. Redet nicht schlecht übereinander und beleidigt niemanden. Hört auf, euch gegenseitig zu belügen. Ihr habt doch euer altes Leben mit allem, was dazugehörte, wie alte Kleider abgelegt. Jetzt habt ihr neue Kleider an. Denn ihr seid neue Menschen geworden. Gott ist beständig in euch am Werk, damit ihr immer mehr seinem Ebenbild entspricht, nachdem er euch geschaffen hat. So habt ihr Gemeinschaft mit Gott und versteht immer besser, was ihm gefällt. Ihr seid von Gott auserwählt und seine geliebten Kinder, die zu ihm gehören. Darum soll jetzt herzliches Mitgefühl euer Leben bestimmen. Ebenso wie Güte, Bescheidenheit, Nachsicht und Geduld. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn jemand euch Unrecht getan hat. Denn auch Christus hat euch vergeben. Wir wollen uns diesen Text ein wenig genauer anschauen. Und es ist sehr interessant, wie Paulus das aufbaut. Er nennt uns zunächst ein paar Kleidungsstücke, die wir ablegen sollen. Er sagt in Vers 8, legt ab Zorn und Grimm und Bosheit und Lästerung, schandbare Worte, belügt einander nicht. Und erst danach sagt er, nachdem das klargestellt ist, was wir ablegen sollen, spricht er in Vers 12 davon, was wir anziehen sollen. Und sehen wir, Christsein heißt nicht, dass wir sozusagen über unser altes Leben, wie wir es immer gelebt haben, so eine christliche Tarndecke uns überstülpen. Es geht nicht darum, dass wir nach unserer Bekehrung versuchen, ein bisschen besser zu sein, ein bisschen christlicher zu leben, unser Leben einem christlichen Anstrich zu verpassen. Es geht nicht um kosmetische Korrekturen, sondern es geht um den völligen Austausch der Kleidung. Paulus sagt so, legt nun ab euer altes Wesen. Und dann erst sagt er, so zieht nun an herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut, Geduld und ertragt einander. Alte Kleidung soll durch neue ersetzt werden. Alte Verhaltensweisen, Gewohnheiten sollen durch neue abgelöst werden. Genauso ist es ja beim König Josia gelaufen. Alte Vorbilder wurden durch neue ersetzt. Alte Götzen wurden zu Staub zermahlen. Nichts sollte mehr an sie erinnern. Der einzig wahre Gott nahm nun ihre Stelle ein. Und wisst ihr, ich halte das für einen sehr wichtigen Punkt. Denn ich befürchte, dass viele Christen nach ihrer Bekehrung genau dies eben nicht getan haben. Sie haben ihr altes Leben, ihre alten Verhaltensweisen, ihre alte Kleidung nicht wirklich ersetzt, sondern sie haben, was ja viel einfacher ist, ihrem alten Leben einen neuen Anstrich verpasst. Die neue Kleidung einfach über die alte drüber gestülpt. Klar, man findet es schon richtig, dass man ehrlich und geradlinig sein soll, dass man konsequent sein soll in seinem Handeln. Aber dann gibt es doch Situationen, in denen das denen dann doch nicht ganz so gut passt. Klar, man findet es schon richtig, dass Gott in meinem Leben den Platz Nummer 1 einnehmen soll. Aber kann es dann nicht auch mal 2 Plätze Nummer 1 geben? Klar findet man schon richtig, dass man dem Nächsten Ehrerbietung zeigen soll. Aber in der Praxis hat man dann doch Angst, dass man selber wieder zu kurz kommt. Nun, was kommt dabei heraus? Wir wollen jetzt einmal hinschauen, was passiert, wenn man die Kleidungsstücke, von denen Paulus hier spricht, eben nicht komplett wechselt, sondern sich einfach einem christlichen Tarnanstrich verpasst. Ich weiß auch nicht, was passiert, wenn ich diese Jacke jetzt anlasse, weil mir wird langsam warm. Deswegen entledige ich mich. Passt doch auch viel besser zum Volksfest, oder? Wir wollen die Kleidungsstücke aus Kolosser 3 nun mal einzeln durchgehen und durchleuchten, wie es aussieht, wenn ein Christ zwar äußerlich nach Gottes Wort leben will, aber innerlich immer noch selber im Mittelpunkt seines Lebens steht. Da spricht Paulus in Vers 12 davon, dass wir herzliches Erbarmen anziehen sollen. Schön, wenn ein Mensch voll herzlichen Erbarmens ist. Aber habt ihr schon mal erlebt, wie es ist, wenn das Erbarmen denn doch nicht von Herzen kommt, sondern eher aufgesetzt ist? Wir stecken in irgendeiner Not und jemand erbarmt sich unser. Und wir spüren sehr deutlich, dass es ihm oder ihr nicht um uns selber geht, sondern nur darum, in irgendeiner Weise die Situation auszukosten. Ist es uns vielleicht schon auch selber passiert, dass unser Erbarmen nichts anderes war als Herablassung? Dass wir vielleicht nicht mit Worten, aber doch mit unserem Auftreten sagen, na, hast es doch wieder nicht gepackt. Okay, ich helfe dir nochmal. Na gut, ich vergebe dir. Ich erbarme mich nochmal. Aber vergiss es nicht. Merken wir, was das ist? Auf jeden Fall kein herzliches Erbarmen, sondern es ist eigentlich Egoismus getarnt als herzliches Erbarmen. Als Zweites spricht Paulus von Freundlichkeit. Kennt ihr das nicht auch? Dass es sehr anstrengend sein kann, freundlich zu sein. Es kann anstrengend sein, freundlich zu sein. Wenn man sich unter Mühen ein Lächeln abbringt, weil die Situation es erfordert, und ist das nicht das, worunter oft Mitmenschen in diesem Miteinander leiden? Statt Konflikte einfach auszutragen, statt Verletzungen anzusprechen, deckt man den Mantel der sogenannten christlichen Freundlichkeit darüber. Man lächelt, man ist nett, man lässt Dinge einfach auf sich beruhen und ist unter Umständen sogar überzeugt davon, nach Gottes Wort gehandelt zu haben. Aber das ist kein Kleiderwechsel, das ist christlicher Tarnanstrich. Dritter Begriff, Demut. Auch Demut gibt es in einer falschen Form. Es gibt im Englischen so einen Begriff dafür, somebody's fishing for compliments. Man fischt und sucht nach Komplimenten von anderen. Vielleicht kennt ihr solche Menschen auch. Menschen, die sich immer kleiner machen, als sie sind. Sie entschuldigen sich schon beim Reinkommen dafür, dass sie da sind, um zu hören, dass sie doch herzlich willkommen sind. Sie machen das, was sie tun, immer schlecht. Sie würdigen sich herab, um dann von anderen zu hören, dass das doch gar nicht so schlecht war. Das sieht oberflächlich nach Demut aus, aber ist in Wirklichkeit keine. Es ist in Wirklichkeit ein Suchen nach Anerkennung. In Wirklichkeit steht das Ich hoch oben auf dem Thron. Christlicher Tarnanstrich. Dann spricht Paulus davon, dass wir sanftmütig sein sollen. Wahre Sanftmut ist wirklich etwas Herrliches. Wenn man bei jemand anderen Fehler machen kann und der andere braust nicht gleich auf, nutzt das nicht in irgendeiner Weise aus und reitet nicht darauf rum. Aber kann Sanftmut nicht manchmal auch so ein Deckmäntelchen sein für unsere eigene Schwächlichkeit und Inkonsequenz? Wir tragen vielleicht Verantwortung für andere Menschen, für Kinder, für Freunde, für Ehepartner. Und wir wissen genau, dass der oder die, was sie da machen, das ist nicht richtig. Und wir sollten eigentlich was sagen. Wir sollten Position beziehen. Da steht ein Gespräch an. Aber wir sind halt sanftmütig. Wir sagen nichts. Und es geschieht auch nichts. Bis zum großen Knall. Ganz ähnlich ist es mit dem letzten Begriff Geduld. Da steht ein Christ seit Jahr und Tag am selben Fleck. In seinem Gebetsleben tut sich nichts. In seiner Mitarbeit tut sich nichts. In seinem finanziellen Engagement ist er eher zaghaft. Und er begründet das Ganze mit den Worten, man muss halt ein bisschen Geduld mit sich haben. Könnte es sein, dass das, was da Geduld genannt wird, in Wirklichkeit einfach nur verkappte Faulheit ist? Da gibt es Dinge in deinem Leben, auf die Gott dich schon lange angesprochen hat, aber du erledigst sie einfach nicht. Da gibt es einen Schritt in deinem Christsein, von dem du ganz genau weißt, dass er dran wäre. Und du warst schon mal kurz davor, ihn zu gehen, aber hast dich dann doch nicht getraut, eventuell die benötigte Hilfe in Anspruch zu nehmen. Und so schiebst du die Dinge vor dir her, die schon lange erledigt sein sollten. Alles nach dem Motto, wozu Schnee fegen? Der nächste Sommer kommt bestimmt. Wisst ihr, als ich an dieser Stelle der Ausarbeitung war, bin ich eigentlich erschrocken. Mir wurde bewusst, wir können ein Leben lang nach außen ein frommes Mäntelchen tragen. Wir können bei all unserem Verhalten sogar Bibelstellen wie Kolosser 3, Vers 12 zitieren und alles damit begründen. Und wir können dabei trotzdem komplett gegen den Willen Gottes leben. Wir können Bibelverse auswendig wissen, wir können unser Verhalten biblisch belegen und sind dabei doch meilenweit von dem entfernt, was Jesus hier eigentlich meint. Leute, lasst uns aufpassen, dass wir hier ehrlich mit uns selber bleiben. Und dass wir dieses Wort des Paulus ernst nehmen. Verpasst euch nicht einen christlichen Tarnanstrich, sondern legt ab, bevor ihr anzieht. Und lasst uns aufpassen, dass wir nicht nur ein bisschen äußeres Verhalten den Gegebenheiten in der Gemeinde anpassen, sondern dass wir wirklich unser innerstes Wesen von Gottes Wort durchleuchten lassen. Dass wir uns in Frage stellen lassen und auch korrigieren lassen. Sehen wir, es geht doch nicht darum, dass wir uns gegenseitig zeigen, wie toll christlich wir uns verhalten können, sondern es geht doch darum, dass wir zulassen, dass Gott Korrekturen in meinem Leben vornehmen kann. Was hätte das sonst alles hier für einen Sinn, was wir hier tun? Und wie schlimm ist es, wenn Christen einen Panzer der Rechtgläubigkeit um sich errichten, um auch alles schon die fertige Antwort zu haben? Wieso, ich tue doch, was Gott sagt. Aber in Wirklichkeit ist es doch nur ein Nabelblick. Sie leben nach dem Wort, aber nicht nach der Aussage, die gemeint ist. Sie leben nach dem Buchstaben, aber nicht nach dem Geist, der dahinter steht. Was ist denn nun der Geist dieses Abschnittes? Was meint Gott denn nun, wenn er davon spricht, dass wir diese Eigenschaften, diese Kleidungsstücke anziehen sollen? Wenn wir diesen Abschnitt betrachten, sehen wir, dass Gott es hier darum geht, dass wir einen Lebensstil praktizieren sollen, der sich komplett von dem unterscheidet, was um uns herum uns vorgelebt wird. Gott möchte, dass wir es lernen, im Miteinander als Christen, als Gemeinde den Blick weg von uns hin zu anderen zu richten. Wir sollen aufhören, ständig unseren eigenen Wert zu suchen, ständig uns in den Mittelpunkt zu stellen und unsere Ehre zu betrachten. Wir sollten vielmehr darauf achten, dass wir mit unserem ganzen Verhalten dem anderen Ehre geben. Nicht nur dem grauen Haupt, aber auch dem grauen Haupte, um nochmal die letzte Predigt zu zitieren. Dass wir den anderen sehen, dass wir ihn wahrnehmen und ihm durch unser Verhalten unsere Wertschätzung ausdrücken. Und so wollen wir nochmal kurz diese Kleiderordnung durchgehen und sehen, wie sie wirklich gemeint ist. Da sagt Gott als erstes, wenn ihr miteinander umgeht, zieht als erstes herzliches Erbarmen an. Sehen wir, ein Erbarmen, das von Herzen kommt, setzt voraus, dass ich versuche, mich in den anderen hineinzuversetzen. Wenn jemand irgendwie eine komische Art hat oder auf irgendeine Art komisch reagiert, stehen wir ganz schnell in der Gefahr, jemanden in eine Schublade zu stecken, aus der er so schnell nicht wieder herauskommt. Der ist halt so und der wird sich auch nicht mehr ändern. Herzliches Erbarmen aber bedeutet, dass wir einmal nachfragen, warum ist der oder diejenige so, wie sie ist? Warum reagiert er so schnell verletzt, ist verbittert oder enttäuscht? Was hat er oder sie für Erfahrungen gemacht? Und wie kann ich ihn oder sie tragen? Wie kann ich helfen? Herzliches Erbarmen bedeutet, dass es mir darum geht, dass geholfen wird und dass ich nicht durch die Schwäche meine Stärke in den Vordergrund stelle. Das wäre doch mal was Neues, nicht wahr? Das wäre wirklich eine neue Kleiderordnung. Als nächstes lesen wir von Freundlichkeit und Sanftmut. Auch hier wieder die Frage, wie kann ich den Wert des anderen schützen? Auch wenn er daneben gehauen hat, auch wenn er sogar mich selbst verletzt hat. Wie begegne ich ihm, wie gehe ich mit ihm um, wenn er an einem bestimmten Punkt komplett anderer Meinung ist als ich? Einen anderen Lebensstil lebt, der mir zuwider ist und wenn er Positionen vertritt, die ich absolut ablehne. Wie ist es dann um unsere Sanftmut bestellt? Sehen wir, viele Christen meinen, es sei sanftmütig, dann einfach zu schweigen, sich vornehmen, zurückzuhalten. Und sie leben so neben dem anderen her, voller Sanftmut und Freundlichkeit. Wirklich? Mit Sicherheit nicht. Wisst ihr, Schweigen kann unter Umständen das Gegenteil von Sanftmut sein. Schweigen kann auch Kälte sein. Vornehme Zurückhaltung kann auch bedeuten, du bist mir im Grunde egal. Sehen wir, Sanftmut, wie Paulus sie meint, bedeutet vielmehr, dass ich den anderen so wertschätze und alles dran setze, damit die Beziehung zu ihm oder zu ihr wieder in Ordnung kommt. Sanftmut heißt nicht, Hauptsache wir haben das Gesicht gewahrt. Hauptsache es hat keine Turbulenzen gegeben. Hauptsache rein äußerlich ist alles schön ruhig geblieben. Denn Ruhe kann auch Tod bedeuten. Und Turbulenzen dagegen können manchmal wie ein reinigendes Gewitter wirken. Wirkliche Sanftmut sieht nicht sich selbst, sondern wirkliche Sanftmut heißt, Hauptsache, dem anderen wurde zurechtgeholfen. Hauptsache, unsere Beziehung ist wieder offen und klar. Hauptsache, wir können gemeinsam Gottes Reich weiterbauen. Ich möchte auf die anderen beiden Begriffe Demut und Geduld nicht mehr eingehen. Aber ich denke, wir haben begriffen, dass es auch hier letztlich darum geht, dass die Werte dieser Welt nicht Gottes Werte sind und dass wir lernen sollen, nach den neuen Wertmaßstäben Gottes zu leben. Und sehen wir, ich glaube, jetzt verstehen wir auch, warum Paulus dieses Bild des Anziehens gebraucht. Unsere Kleidung müssen wir auch jeden Morgen ganz bewusst neu auswählen. Jeden Morgen neu anziehen. Und genauso ist es mit der Kleiderordnung Gottes. Den anderen wertschätzen, dem anderen Ehre gegeben, nach Gottes Maßstäben leben. Das ist keine Sache, zu der wir uns einmal entschließen und dann ist gut. Sondern es ist auch etwas, was jeden Morgen meine neue Entscheidung erfordert. Ich möchte zum Schluss einen Text vorlesen, der die Gedanken von heute sehr gut zusammenfasst. Es ist still. Es ist früh. Mein Kaffee ist heiß. Der Himmel ist noch schwarz. Noch schläft die Welt. Ein neuer Tag steht bevor. In wenigen Minuten wird der Tag da sein. Mit dem Sonnenaufgang wird er die Gleise herangedonnert kommen. Die Stille der Morgendämmerung wird vom Lärm des Tages verdrängt werden. An die Stelle der einsamen Ruhe wird die Herausforderung meiner Aufgaben treten. Der sichere Zufluchtsort des frühen Morgens wird weichen vor den Entscheidungen, die getroffen werden müssen, vor den Terminen, die ich einhalten muss. Die nächsten 12 Stunden bin ich den Forderungen des Tages ausgesetzt. Jetzt, vorher, muss ich eine Entscheidung treffen. Aufgrund von Golgatha bin ich frei, mich zu entscheiden. Aber ich muss mich entscheiden. Ich entscheide mich. Ich entscheide mich für die Liebe. Keine Situation führt immer und unweigerlich zu Hass. Keine Ungerechtigkeit führt ohne meine Einwilligung zur Bitterkeit. Ich entscheide mich für die Liebe. Heute will ich Gott lieben und alles, was Gott liebt. Ich entscheide mich für die Freude. Ich will der Versuchung widerstehen, zynisch zu reagieren. Ich will die Menschen als Geschöpfe Gottes betrachten und mich weigern, sie als etwas anderes zu sehen. Ich will Probleme, die als Möglichkeiten Gottes betrachten und mich weigern, sie als etwas anderes zu sehen. Ich entscheide mich für den Frieden. Ich will als ein Mensch leben, dem vergeben ist. Ich will vergeben, damit ich frei von Bitterkeit leben kann. Ich entscheide mich für die Geduld. Anstatt dem zu fluchen, der sich auf meinen Platz setzt, will ich ihn einladen, diesen Platz einzunehmen. Anstatt mich zu beklagen, dass ich so lange warten muss, will ich Gott für die Zeit zum Beten danken. Anstatt die Faust zu ballen, wenn ich neue Aufgaben übertragen bekomme, will ich ihnen mit Mut entgegentreten. Ich entscheide mich für die Freundlichkeit. Heute will ich freundlich sein zu den Armen, denn sie sind allein. Freundlich zu den Reichen, denn sie haben Angst. Und freundlich zu den Unfreundlichen, denn zu mir ist Gott auch freundlich. Ich entscheide mich für die Treue. Heute will ich zu meinem Wort stehen. Meine Mitarbeiter, mein Chef, meine Kunden sollen meine Zusagen nicht in Frage stellen. Meine Frau soll nicht an meiner Liebe zweifeln. Meine Kinder sollen keine Angst haben, dass ihr Vater nicht nach Hause kommt. Ich entscheide mich für die Sanftmut. Mit Gewalt erreicht man nichts. Wenn ich die Stimme erhebe, dann nur zum Lobpreis. Wenn ich die Fäuste balle, dann nur im Gebet. Ich entscheide mich. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Treue, Sanftmut, diese sollen meinen heutigen Tag bestimmen. Und wenn es mir gelingt, dann werde ich Gott danken. Und wenn ich versage, dann werde ich seine Gnade anrufen. Und wenn dieser Tag sich neigt, werde ich meinen Kopf auf das Kissen legen und ruhen. Vater im Himmel, danke für das Angebot und der Palette all der Dinge, die uns anbietest, die wir anziehen können. Herr, und wir wollen Entscheidungen in unserem Leben treffen, jeden Morgen neu, wollen Dinge bewusst ablegen, uns entscheiden und Dinge für die kommenden 24 Stunden anziehen. Danke für dein Angebot. Danke dafür, dass wir die Stunden des Tages dir weihen dürfen, dir hingeben dürfen. All das, Herr, wollen wir vor dich legen und dir weihen.